Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Abendthema mit dem Titel Arabische Welt in Aufruhr. Ist Israels Existenz bedroht? Wir haben das alle mit Aufmerksamkeit verfolgt. 2010, 2011, Revolutionen, Aufruhr und Bürgerkrieg in der arabischen Welt. Es begann mit der Revolution in Tunesien, setzte sich fort mit Ägypten. Dann kam es zum Bürgerkrieg in Libyen. In der Übersicht sieht das so aus. Tunesien und Ägypten haben in der jüngsten Vergangenheit massive Umstürze erlebt. Libyen einen schrecklichen Bürgerkrieg und schließlich auch einen Umsturz. Es gab dazu große Massenproteste in Algerien, Bahrain, Syrien, Irak, Oman, Jemen und über die arabische Welt, aber immer noch in der islamischen Welt hinaus, auch im Iran, in Djibouti. Es gab aber auch weitere Proteste der Menschen auf den Straßen, die eine Revolution wollen, in Kuwait, Libanon, Mauretanien, Marokko, Saudi-Arabien, Westsahara, Sudan. Alles ist in Aufruhr. Die Gründe sind ganz naheliegend. Es ist eine Auflehnung der Massen gegen die anhaltende Unterdrückung in diesen Ländern in der Vergangenheit. Eine Auflehnung gegen soziale Ungerechtigkeit, die ganz offensichtlich da ist. Arbeitslosigkeit, Korruption in all diesen Regimes. Dann hohe Inflation, fehlende Meinungsfreiheit. Und ganz allgemein sieht man da den Wunsch nach Demokratie und Freiheit bei sehr vielen Menschen. Aber von Anfang an musste man als aufmerksamer Beobachter auch darauf achten, was fehlte. Welche Forderungen da in diesen lautstarken Kundgebungen fehlten? Keine Forderung nach Freiheit von dem Islam. Keine Kritik an diesem Antisemitismus und überall gegenwärtigen Judenhass in der arabischen und darüber hinaus allgemein in der islamischen Welt. Ist es Ihnen bekannt, dass Hitlers Buch Mein Kampf nach wie vor ein Bestseller ist in der arabischen Welt? Das wäre für Deutschland ein Skandal, nicht wahr? Wenn dieses Buch überhaupt so in den Buchhandlungen zu bekommen wäre, aber dort ist es sogar ein Bestseller. Es ist eben so, seit der Nazizeit gab es enge Verbindungen zur arabischen Welt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg kam es hier in Europa zu einer Entnazifizierung. Aber diese Entnazifizierung hat in der arabischen Welt nie stattgefunden. Dort ist Antisemitismus, offener Judenhass, immer salonfähig geblieben, bis heute. Und auch diese Revolutionen fordern nicht das Ende dieses Antisemitismus, das Ende eigentlich des Nazismus aus der Vergangenheit. Ebenso fehlt die lautstarke Forderung beziehungsweise Kritik an den Christenverfolgungen in der islamischen Welt. Das ist ein Tabu und ist es leider auch in den westlichen Medien weitgehend. Denn wie viele Abertausende von Christen in der Vergangenheit umgebracht worden sind in der islamischen Welt, da ist die Öffentlichkeit überhaupt nicht aufgeklärt. Und auch da findet man in diesen Revolutionen keine deutliche Kritik an den Christenverfolgungen in der islamischen Welt. Nun, um die jüngsten Ereignisse besser einzuordnen, müssen wir ein bisschen zurückgehen in die Vergangenheit. 1979 gab es ja die Revolution im Iran. Das war eine islamische Revolution. als damals der Schah vertrieben worden war. Und man hat das verstanden in der islamischen Welt als eine Vorzeigerevolution. Es war nach 1979 klar, eigentlich sollten alle Regierungen in islamischen Ländern gestürzt werden. So wie im Iran. Und diese Regierungen sollen durch Regierungen ersetzt werden, die das islamische Recht, die Scharia, zu 100% umsetzen. Die Umstürzler damals im Iran, die haben gesagt, alle diese islamischen Länder sind gar keine richtigen islamischen Länder. Denn obwohl die Regierungen zwar islamisch sind, sind sie nicht richtig islamisch. Und darum sollen sie alle gestürzt werden. Ich warte seit Jahren auf allgemeine Revolutionen in der arabischen Welt. Ich war eher erstaunt, dass sie so spät gekommen sind. Nun richten wir unseren Blick auf den Iran heute. Mahmoud Ahmadinejad wurde am 3. August 2005 Präsident des Iran. Er fordert die Auslöschung Israels. Und nun ist es weltweit bekannt, dass er ein Atomprogramm hat mit dem Ziel der Herstellung von Atombomben. Sehen Sie diese Kombination, die Forderung der Auslöschung Israels. Israel müsse von den Seiten der Geschichte verschwinden und dann wird eine Atombombe gebaut. Der Iran ist eng verbündet mit dem Gazastreifen, mit der Hamas, dieser islamistischen Organisation dort, die ebenfalls die Auslöschung Israels fordert. Ferner sind diese beiden, Hamas und Iran, verbündet mit Hezbollah im Libanon, eine weitere Organisation, die die Auslöschung Israels fordert. Und diese drei sind weiter verbündet mit Syrien, mit Al-Assad. Nun, diese Revolutionen, die wir 2010, 2011 beobachtet haben, die bereiten leider den Boden für eine islamistische Machtübernahme. Also die, die sich als wirkliche Muslime betrachten, die haben schon lange gewartet, bis alle diese Regimes destabilisiert werden. Und nun sehen sie, wie durch eine Demokratiebewegung diese Regimes destabilisiert werden. Und da sehen sie die große Chance, um hier über die Demokratieschiene ihr Programm umzusetzen. Die Muslimbruderschaft in Ägypten, das habe ich in Vorträgen schon lange gesagt, bevor das nun wirklich offensichtlich geworden war, habe ich gesagt, die Muslimbrüder in Ägypten sind außerordentlich gut organisiert. Die haben geschulte Leute und die sind in der Lage, die Revolution für sich dann auszunutzen. Und jetzt haben wir bereits die ersten Ergebnisse durch Wahlen. Da, in dieses Vakuum über die Demokratieschiene, kommen sie zur Macht. Und man muss bedenken, Al-Qaida mit Bin Laden und so weiter, das ist eine Organisation, die aus der Muslimbruderschaft hervorgekommen ist. Nun haben wir also die Muslimbruderschaft als starke politische Kraft in Ägypten, weiter die Hamas in Gaza, Hezbollah in Libanon und dann Iran und Syrien, die mit diesen Terrororganisationen verbunden sind. Und weiter haben wir Al-Qaida im Irak und wir haben Hinweise, dass Al-Qaida nun auch die Absicht hat, die Macht in Libyen übernehmen zu können. Ich habe gestaunt, dass die NATO bereit ist, mit den Revolutionären zusammenzuarbeiten, obwohl sie gar nicht richtig wussten, wer sind die Revolutionäre. Das war ja eine ganz vermischte Gruppe. Aber man hatte schon sehr früh die Hinweise, dass diese Kräfte von Al-Qaida da mit dabei sind. Mit von der Partie. Also alles sehr, sehr gefährlich. Und schauen wir uns noch Folgendes an. So richtig als Modellfall. Schon am 12. September 2005 hatte ja Israel freiwillig unter Leitung von Sharon beschlossen, nun gehen wir aus Gaza hinaus. Wir übergeben den ganzen Gazastreifen den Palästinensern. Und die Juden, die Siedlungen hatten in Gaza, wurden gezwungen von der Regierung her, alle diese Siedlungen aufzugeben. Gut, das war eine Geste des Friedens. Aber seither hat man in Israel das Problem dieser ständigen Raketenangriffe aus Gaza. Tausende von Raketen. Das ist die Folge des Rückzuges aus Gaza. Und die Demokratie hat in Gaza bereits als Sprungbrett für die Radikalisierung gewirkt. Nicht wahr? Am 25. Januar 2006 kam die Hamas über einen demokratischen Schritt an die Macht. Das Ziel von Hamas ist die Vernichtung Israels und ständiger Terror gegen Israel. Und dann, im Juni 2007, hat Hamas den Gazastreifen militärisch erobert. Und zwar, am 14. Juni 2007 war das, die Hamas errang einen Sieg über die palästinensische Fatah-Organisation. Also zuerst Demokratie und dann die Ausübung der Macht mit Gewalt. Und dadurch wurden die Palästinenser gespalten. Aber über die Demokratieschiene konnte sich der Gazastreifen voll islamisieren und radikalisieren. Nun, wenn man diese Dinge betrachtet, fragen sich ja viele Leute, ist nicht Israel die Ursache für all diesen Terrorismus? Es gibt in diesem Zusammenhang eine ganz interessante Überlegung, die wir miteinander anstellen wollen. Ich war der Gazastreifen und das Westjordanland wurde ja durch die israelische Armee im Sechstagekrieg besetzt. Das war die Reaktion auf den zweiten Versuch der arabischen Welt, Israel auszulöschen und zu vernichten. Aber das Ganze kam anders raus. Nach 6 Tagen war Ruhe an allen Fronten und Israel hat als Schutz gegen Ägypten den Gazastreifen besetzt, als Schutz gegen Jordanien das Westjordanland besetzt und weiter als Schutz gegen Syrien die Golanhöhen besetzt. Das waren diese 3 besetzten Gebiete, die heute noch in der Weltpolitik von großer Bedeutung sind. Ja, und Sie wissen die Situation im Westjordanland, Sie wissen die ganze Diskussion um den Terrorismus und die Mauer, die gebaut wurde als Schutz gegen den Terrorismus, Sie wissen um die Abriegelung des Gazastreifens und so weiter. Aber jetzt machen wir zusammen einen Ausflug in Gedanken. Wir gehen in das 3. besetzte Gebiet, auf die Golanhöhen. Das mache ich oft, wenn ich Reisegruppen aus Deutschland, Frankreich, aus der Schweiz nach Israel bringe. Gehe ich mit dem Bus der ganzen Gruppe hinauf auf die Golanhöhen. Sie haben hier einen schönen Blick über diese Gegend. Es ist sehr romantisch, ein bisschen wild, die Gegend. Sie sehen da die Araber, die hegen dort Apfelbäume. Die jüdischen Siedler pflegen ihre Weinberge. Es gibt keinen Zaun, keine Mauer, keine Checkpoints, kein Terror. Das ist gar nicht gefährlich. Ich gehe nie mit Reisegruppen in den Gazastreifen. Das wäre ein Sicherheitsrisiko. Auch nicht in die Tiefe des Westjordanlands hinein. Es gibt gewisse Gebiete, die sind sicher. Dort kann man hingehen. Aber der größte Teil wäre nicht sicher mit einer Reisegruppe. Das könnte ich nicht verantworten. Aber auf die Golanhöhen, kein Problem. Jetzt meine Frage. Warum? Ich habe das mal in einem Leserbrief in einer Schweizer Zeitung behandelt, dieses Thema, aber der Leserbrief ist nie erschienen. Aber es ist doch eine gute Frage, nicht wahr? Und ich erkläre jetzt Ihnen das, die Auflösung. Die Araber auf dem Golan sind keine Muslime. Sie sind Drusen. Und Drusen, die lehren von ihrer Religion her, dass man einer fremden Macht gegenüber, der Obrigkeit gegenüber, unter der man lebt, loyal sein muss. Und es gibt kein Problem. Nun, was leite ich davon ab? Das ist nicht das Problem von Juden, es ist nicht das Problem von Arabern, die Konflikte im Nahen Osten, das Problem liegt bei der Religion. Sobald der Islam nicht im Spiel ist, geht das. Es funktioniert. Nun, woher kommt denn das, dass es im Zusammenhang mit der Religion des Islams nicht funktionieren kann? Man muss den Ursprung des Islams studieren. Ich möchte den Zusammenhang zeigen zwischen Islam und Militärdiktatur. Der Gründer des Islams, Muhammad, 570 bis 632 nach Christus, er ist das vollkommene Vorbild für jeden echten Muslim. Und darum viele ganz überzeugte Muslime, die tragen einen Bart, weil der Prophet auch einen Bart getragen hat. Alles, was er getan hat, wie er gelebt hat, wie er gedacht hat, alles ist Vorbild. Nach dem muss man sich ausrichten. Und nun, er, Muhammad, war ein Militärführer, ein General. Und so wurde er für unzählige Diktatoren in der arabischen Welt als Vorbild. Man muss so regieren, wie dieser General damals regiert hat. Ab 624 wurde unter Muhammad der Islam mit dem Schwert verbreitet auf der arabischen Halbinsel. Damals, zu Lebzeiten von Muhammad, wurden viele Juden, die in der saudischen Halbinsel gelebt haben, abgeschlachtet. Kopf abgeschlagen. Ganz schrecklich. Und darum ist das eben für jemand, der überzeugter Muslim ist, ist das Vorbild. Muhammad hat so gehandelt mit den Juden, und darum müssen wir auch ein Problem haben mit den Juden. Der Islam hat sich zuerst zur Lebzeit von Muhammad in der saudischen Halbinsel ausgebreitet, wie man hier auf der Karte sieht. Und gleich nach dem Tod von Muhammad gingen seine Nachfolger hinaus und haben den Nahen Osten erobert, Teile von Nordafrika. Und schon bald darauf ging die Eroberung, 7. 8. Jahrhundert, steht da vor uns, weiter über ganz Nordafrika bis nach Spanien und eben im Nahen Osten bis in den Iran. Im Koran, dem heiligen Buch des Islams, steht in Sure 294, ich zitiere nach der Goldman-Ausgabe, bekämpft sie, bis ihr Versuch aufgehört hat und Allahs Religion gesiegt hat. Also, so wie Muhammad die Religion mit dem Schwert verbreitet hat, dort, wo die Menschen nicht bereit waren, freiwillig den Islam zu übernehmen, so muss das weitergeführt werden. Und der Koran sagt, dieser Kampf geht weiter, bis die Religion Allahs gesiegt hat und bis kein Widerstand mehr da ist in dieser Welt gegen den Islam. Dann gibt es Frieden. Und darum ist es korrekt zu sagen, der Islam ist eine Religion des Friedens. Aber man muss das richtig auffassen, ja? In welcher Art der Friede kommen soll. Schon bald nach dem Tod von Muhammad wurde Jerusalem erobert. 6 Jahre nach seinem Tod. Und dann, 682 nach Christus, haben die Muslime den Felsendom in Jerusalem auf den Tempelplatz gebaut. Ein paar Jahre später noch die El-Aqsa-Moschee südlich auf dem Tempelplatz. Und Diese Moschee ist interessant. Seither wird täglich 5-mal am Tag von dort der Gebetsruf ausgerichtet mit Allahu Akbar. Das heißt nicht Allah ist groß, sondern Allah ist größer. Kabir heißt groß, aber Akbar heißt größer. Warum hat man diese Moschee genau dorthin gebaut, auf den Felsen, wo früher der Tempel der Juden stand? Das Allerheiligste war direkt, man sieht noch die Spuren, auf dem Felsen gebaut. Nun, es sollte eben zeigen, dass der Islam über das Judentum gesiegt hat. Und zweitens, die Kuppel wurde bewusst höher gebaut als die Kuppel der Grabeskirche in Jerusalem, um zu zeigen, dass der Islam erhaben ist über das Christentum. Es kam in dem 7., 8. Jahrhundert zu ganz massiven Unterdrückungen der Juden und Christen im Nahen Osten. Ich empfehle Ihnen das Buch von Bat Yeor über die Ausbreitung, die Vernichtung des Christentums durch den Islam. Dieses Buch konzentriert sich und ganz ausführlich wissenschaftlich dokumentiert, besonders auf die Frühzeit 7., 8. Jahrhundert und zeigt, wie durch den Islam die christliche Kultur ganz massiv und weitgehend im Nahen Osten vernichtet wurde. Es gab eine massive Zerstörung des Christentums, nicht wahr? Ganz Nordafrika war ja einmal christlich und wurde durch diese Eroberungen islamisiert. Auch die Türkei gehört ja zu den Ursprüngen des Christentums, nicht wahr? Schon im Neuen Testament, die Reisen des Apostels Paulus gingen durch die heutige Türkei hindurch. Dort wurden die frühen Kirchen, die frühen Gemeinden, die wirklich noch der Bibel entsprachen, wurden dort gegründet. Aber mit der islamischen Eroberung wurde das alles vernichtet. Es kam also zu einer Arabisierung des Nahen Ostens und Nordafrikas. Das bedeutet, dass diese Völker, die da unterworfen wurden, die mussten die Sprache des Korans übernehmen, Arabisch. Und darum spricht man dort überall heute Arabisch. Aber das war vorher anders. Im Libanon hat man doch nicht Arabisch gesprochen, sondern Phönizisch. Das ist eine ganz eng verwandte Sprache mit Hebräisch. Und in Ägypten hat man Koptisch geredet. Das ist die Sprache, die abstammt von der älteren Stufe, die wir von den Hieroglyphen her kennen. Aber diese Sprache wurde beseitigt und durch Arabisch ersetzt. Das heißt Arabisierung. Nun, ein ganz wichtiger Grundsatz des orthodoxen Islam. Und zwar zum Thema Islam und Welteroberung. Der bedeutende Systematiker Al-Mawardi aus dem Mittelalter hat die Welt aufgrund des Korans eingeteilt in zwei Bereiche. Darul Islam, das Haus des Islam, und Darul Harb, das Haus des Schwertes. Er lehrte, was unter die Herrschaft islamischer Gesetzgebung gekommen ist, darf nie mehr von Christen, Juden und Heiden, damit ist gemeint die, die an viele Götter glauben, oder auch Atheisten, beherrscht werden. Nun, Palästina, wie man nachbiblisch das Land Israel nannte, das kam sehr früh unter das islamische Gesetz. Und damit wurde es Darul Islam. Jetzt sehen Sie, von daher ist es absolut undenkbar, dass es einen Judenstaat in Palästina geben kann, nach islamischer Rechtsprechung. Juden könnten unter islamischer Regierung leben, das geht. Aber sie könnten keinen Staat haben auf Darul Islam. Der Rest der Welt, damit Sie wissen, wohin Deutschland gehört, ist Darul Harb, das Haus des Schwertes. Das muss eben noch unter die Herrschaft des Islams gebracht werden. Nun, die Juden haben ja in ihrem Land gewohnt bis in die Zeit von Jesus Christus. Aber nachdem die Masse ihn als Messias abgelehnt hatte, obwohl er über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament über den Messias erfüllt hatte, durch sein Kommen. In der Folge wurde das jüdische Volk aus dem Land Israel hinausgeworfen. Also das Land Israel wurde entjudaisiert. Ich zeige das in der Grafik so. Vor 2000 Jahren kam Jesus Christus. Er wurde als Messias von der Masse abgelehnt. Und dann kam, wie das die Propheten vorausgesagt haben, im Jahr 70 nach Christus der Untergang Jerusalems. Die Römer zerstörten die Hauptstadt der Juden und den Tempel. Und in der Folge ging auch der Judenstaat unter. Und die Juden wurden in einem Prozess unter alle Völker zerstreut. In den ersten Jahrhunderten durch einen ständigen Prozess des Kampfes gegen die Juden wurden die Juden aus ihrem Land mehr und mehr vertrieben. Also, in den ersten Jahrhunderten der vergangenen 2000 Jahren wurde das Land Israel durch das Römische Reich entjudaisiert. Um ein bisschen aktueller zu sprechen, Europa hat in seiner Geschichte eine wesentliche Rolle gespielt dafür, dass die Juden ihr Land verloren haben. Aber dann, ab 638, Eroberung Jerusalems, in einem Prozess von Jahrhunderten, wurden die Juden durch Muslime in ihrem Land unterdrückt, sodass sie mehr und mehr begannen, aus dem Land zu fliehen. Und von da an haben sich die Juden über alle 5 Kontinente hinweg zerstreut. Also, Europa und die islamische Welt haben Schlüsselrollen gespielt im Verlust des Heiligen Landes für Juden. Der Tiefpunkt dieser Entjudaisierung wurde erreicht im Jahr 1800. Damals gab es nur noch 5000 Juden in ihrem Land. Aber wichtig, es gab nie einen Abbruch dieses direkten Kontakts zum Land der Väter. Es gab durch alle Jahrhunderte hindurch eine jüdische Präsenz im Land. Und der Tiefpunkt eben 1800. 5000 Juden. Nun wollen wir zusammen anschauen, was sagt die Bibel über die Zukunft der Juden? Die Bibel hat das vorausgesagt, die Juden werden ihr Land verlieren, wenn sie den Messias verwerfen. Das ist so gekommen. Aber die Bibel sagte auch voraus, dass es eine Rückkehr der Juden geben werde, aus aller Welt, nach langer Zeit der Zerstreuung und der Staatenlosigkeit. Wir können das nachlesen im Klartext, Hesekiel 36, Vers 24 zum Beispiel. Es gibt viele andere Stellen. Geschrieben im 6. Jahrhundert vor Christus. Gott sagt dort, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Sie sehen, jeder versteht diesen Text. Man muss da nicht irgendwie tiefenpsychologisch deuten und mystische Gedankengänge anstellen. Das versteht jeder. Das ist Klartext. Aber das wurde gesagt Jahrhunderte, bevor die Juden überhaupt weltweit zerstreut worden waren. Wird da gesagt, Gott werde sie sammeln und in ihr Land zurückbringen. In Hosea 3, Vers 4 steht geschrieben im 9. Jahrhundert vor Christus. Denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König bleiben und ohne Fürsten. Das ist diese lange Zeit der Staatenlosigkeit. Aber dann sagt die Bibel weiter, danach werden die Kinder Israel zurückkehren in ihr Land. Am Ende der Tage. Das ist interessant, diese Zeitangabe. Das Ende der Tage, das Ende der Zeit, die letzten Tage und so weiter. Das sind alles Ausdrücke in der Bibel, die meinen die Endzeit. Und jetzt sehen Sie, die Endzeit in der Bibel ist nicht die Zeit des Weltuntergangs, sondern die Zeit, wenn die Juden heimkehren aus aller Welt in das Land ihrer Vorfahren. Wenn diese Zeit der Staatenlosigkeit und der Zerstreuung vorbei sein wird. Also, halten wir fest, der Ausdruck am Ende der Tage, das ist die Endzeit. Es ist die Epoche nach der Bibel vor der Rückkehr des Messias als König und Richter der Welt. Aber die Endzeit ist auch die Epoche, wenn die Juden zurückkehren. Nun, das hat stattgefunden in der Geschichte ab 1882 bis heute, 2012. In diesen 130 Jahren, ja, ich feiere jetzt dieses Jahr, 130 Jahre Rückkehr aus aller Welt. Das charakterisiert die Endzeit. Und das charakterisiert die Zeit, in der Jesus Christus wiederkommen wird. Ich gebe Ihnen hier einen Schlüssel für das Verständnis der biblischen Prophetie im Alten und Neuen Testament. Das Alte Testament hat klar gesprochen davon, dass der Messias zweimal kommen würde. Ein erstes Mal als der leidende Messias, der für unsere Sünden stellvertretend sterben sollte, der Gerechte für uns, die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Das ist so geschehen vor 2000 Jahren und Jesus Christus wurde gekreuzigt. Und er starb dort für unsere Sünden, als Gottes Opfer für die Welt. Aber die Propheten haben vorausgesagt und Jesus Christus selber hat es vorausgesagt, der Messias kommt ein zweites Mal. Als der herrschende Messias, als König der Welt, der Friede und Gerechtigkeit in das Chaos dieser Welt bringen würde. Also erstes und zweites kommen diese Pfeile von oben nach unten. Und Sie sehen, die Bibel sagte schon im Alten Testament, wenn der leidende Messias kommt, danach wird das jüdische Volk zerstreut. Wenn der herrschende Messias kommt, davor wird das jüdische Volk gesammelt. Das ist ein ganz eindrücklicher Parallelismus. Also, wir verstehen, die Zeit der Rückkehr der Juden ist die Endzeit. Nach der Bibel leben wir in der Endzeit. Und die hat begonnen, ganz offensichtlich, seit 1882, als die erste große Rückwanderungswelle von Juden ins Land der Väter stattgefunden hat. Damals aus Russland. Also, das Kommen von Jesus Christus vor 2000 Jahren, das war die Anfangszeit. Und darum spricht der erste Johannesbrief im Neuen Testament, wenn über das Kommen von Jesus Christus vor 2000 Jahren geredet wird, was von Anfang war. Was wir gesehen und gehört haben. Was wir mit unseren Händen betastet haben. Da geht es um Jesus Christus. Das war die Anfangszeit. Und das, was wir heute haben, das ist nach der Bibel die Endzeit. Das Ende der langen Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Messias, Jesus. Nun stellen wir uns eine Frage. Also genau in dieser Zwischenzeit wurden die Juden aus ihrem Land vertrieben. Durch die Römer, durch Europa und dann durch die islamische Welt. Und nun, seit dem Ende des 19. Jahrhunderts beginnen die Juden zurückzukehren. Da stellt sich die Frage, gibt es ein Recht auf Rückkehr? Nun, es ist eine Tatsache. Die Juden kehren zurück. Bis heute mehr als 3 Millionen aus allen 5 Kontinenten aus etwa 130 verschiedenen Ländern. Heute gibt es mehr als 5 Millionen Juden im Land Israel. Und 1948 haben sie wieder den Staat gegründet. Aber nach islamischer Auffassung auf Darul Islam. Und das darf nicht sein. Es geht gar nicht um die Frage, ob im Gazastreifen, ob im Westjordanland, auf den Golanhöhen. Es darf überhaupt nicht sein. Auch in Haifa darf es nicht sein, auch in Tel Aviv darf es nicht sein. Das ist alles Darul Islam. Es ist auch nicht das Problem des Platzes. Die arabische Welt ist 613 Mal größer als das Land Israel. Es gibt genügend Platz. Es könnten noch Millionen von Leuten kommen, um in diesem Raum zu leben. Es gibt ja so viel Wüste. Und Wüste, das ist nicht eine Katastrophe. Israel hat gezeigt im 20. Jahrhundert, man kann Wüsten zu fruchtbarem Land umwandeln. Israel ist heute führend auf dem Gebiet der Bewirtschaftung von Wüsten. Und dieses neue, moderne Wissen wird heute auch in der dritten Welt verbreitet, um den Kampf gegen die Wüsten aufzunehmen. Also man könnte diese vielen Wüsten in Libyen, in Ägypten und in Tunesien und Marokko, man könnte das in fruchtbares Land verwandeln. Es braucht einfach Arbeit, ja? Das schon. Aber es ist nicht ein Platzproblem. Nun, die Bibel sagt ganz konkret voraus, was in der Endzeit geschehen soll. Und ich habe das systematisiert. Ich habe versucht, möglichst alle prophetischen Aussagen über Endzeit, die sich seit 1882 bis heute, 2012, erfüllt haben, systematisch zu erfassen. Und das hat jetzt ein neues Buch gegeben, das im Frühjahr erscheinen wird. Bei Mitternachtsruf. Leben wir wirklich in der Endzeit mehr als 175 erfüllte Prophezeiungen? Und jetzt schauen wir uns mal 6 Punkte an von über 175. Rückkehr der Juden aus aller Welt. Zweitens Staatsgründung. Drittens die Wüste blüht auf. Viertens die umliegenden Völker wollen Israel ausrotten. Fünftens Bündnis der umliegenden Völker gegen Israel. Sechstens Revolutionen. Und da sind wir wieder, jetzt hätte ich fast gesagt, arabischer Frühling, aber eigentlich müsste ich sagen, in der Zwischenzeit ist daraus ein arabischer Winter geworden. Oder wenn Sie wollen, ein islamischer Frühling oder islamistischer Frühling. Nun, den ersten Punkt, die Rückkehr, haben wir schon gesehen. Zweiter Punkt, Staatsgründung. In Jesaja 66,8 steht, wer hat solches gehört? Wer hat dergleichen gesehen? Kann ein Land an einem Tag zur Welt gebracht oder eine Nation mit einem Mal geboren werden? Denn Zion hat Wehen bekommen und zugleich ihre Kinder geboren. Und dieser eine Tag, an dem die Nation Israel geboren wurde, das war der 14. Mai 1948. Was 2000 Jahre nicht möglich waren. Und die Juden haben 2000 Jahre jeden Tag gebetet um eine Rückkehr ins Land der Väter, sodass der Staat wieder gegründet werden könnte. Und jetzt hat sich das erfüllt. Drittens, die Wüste blüht auf. In Hesekiel 36, das ist das gleiche Kapitel, wo wir schon Vers 24 gelesen haben, Gott wird sie sammeln aus allen Nationen in ihr Land bringen. Da steht dann weiter in Vers 34, und das verwüstete Land soll bebaut werden, statt dass es eine Wüste war vor den Augen jedes Vorüberziehenden. Und man wird sagen, dieses Land da, das Verwüstete ist wie der Garten Eden geworden und die verödeten und verwüsteten und zerstörten Städte sind befestigt und bewohnt. Nun, Sie können sich überzeugen, kommen Sie im Frühjahr, kommen Sie im Herbst, Sie sehen, dieses Land blüht, ist ein blühendes Land. Es ist ein Land von Schnittblumen geworden. Israel produziert pro Jahr heute 1,3 Milliarden Schnittblumen. Und die werden exportiert. Ich habe mal darüber in Holland gesprochen. Ich habe gesagt, jullie sind nicht allein. Ihr seid nicht die Einzigen. Viertens, die umliegenden Völker wollen Israel ausrotten. In Psalm 83, Vers 4 steht, sie sprechen, kommet und lasst uns sie vertilgen, dass sie keine Nation mehr seien, dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. Das hat sich genau erfüllt. Nicht wahr? Die Nazis haben versucht, die Juden zu vernichten als Volk. Der Plan war, weltweit die Juden zu vernichten. Überall, wo man sie haben konnte. Also nicht nur in Europa, sondern es gab auch eine Verbindung über Amin Hajj al-Husseini. Das war der Großmufti von Palästina. Das war ein Freund von Adolf Hitler. Der kam ja auch nach Berlin. Und die haben miteinander besprochen, wie man die Judenvernichtung auch im Nahen Osten auf islamischem Boden durchführen könnte. Nun, die Nazizeit war vorbei und Europa hat eine Entnazifizierung erlebt. Keine Entmarxifizierung, das steht noch aus. Aber eine Entnazifizierung. Und das wurde eben nicht vollzogen in der arabischen Welt. Und so ging das weiter. 1948 haben die arabischen Nationen rund um Israel beschlossen, wir vernichten Israel, wenn die den Staat gründen. Und Israel hat ja überlebt. Und dann in den 60er Jahren hat die arabische Welt verkündigt. Unser Hauptziel, sagte Nasser, der Präsident von Ägypten, besteht in der Vernichtung Israels. Dann kam der Sechstagekrieg und Israel hat wieder überlebt. Und dann ein drittes Mal im Yom Kippur 1973 wurde es nochmals versucht, die Totalauslöschung Israels durch einen Überraschungsangriff am Yom Kippur, als kein Fernsehen und kein Radio lief in Israel, um die Armee zu mobilisieren. Nun fünftens, die Arabische Liga gegen Israel. Jetzt müssen wir weiterlesen in diesem Psalm 83, wo gesagt wird, lasst sie uns vernichten. Wer spricht da? Nun lesen wir Vers 5. Denn sie haben sich beraten mit einmütigem Herzen. Sie haben einen Bund gegen dich gemacht. Also diese Völker, die Israel vernichten wollen, haben einen Bund geschlossen. Am Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die Arabische Liga gegründet. Das Ziel der Liga war, es zu verhindern, dass nach dem Krieg ein Judenstaat in Palästina gegründet werden könnte. Und was heißt Liga? Das ist lateinisch und heißt Bund. Die haben einen Bund geschlossen. Und ich lese jetzt weiter. Vers 6. Wer hat diesen Bund geschlossen? Die Zelte Edoms und die Ismailiter, Moab und die Hagariter, Gebal und Ammon und Amalek, Philistäer samt den Bewohnern von Tyrus. Auch Assur hat sich ihnen angeschlossen. Sie sind zu einem Arm geworden, den Söhnen Lots. Hier werden natürlich in der Bibel die alten Namen von Völkern der Antike erwähnt. Aber es ist ganz einfach, das umzusetzen. Nehmen Sie ein Bibellexikon. Schauen Sie nach, was ist Edom. Dann sehen Sie, aha, ein antikes Volk aus dem heutigen Südjordanien. Moab, ein antikes Volk aus Mitteljordanien, jenseits des Toten Meeres. Ammon, ein Volk im Norden von Jordanien. Der Hauptstadtname Amman kommt noch von Ammon. Ja, also so wie die Schweizer von den Helvetiern abstammen, stammen eben Menschen dort in Jordanien von den alten Völkern Edom, Moab und Ammon ab. Natürlich hat es im Laufe der Geschichte auch Vermischungen gegeben, aber diese drei Namen weisen auf Jordanien hin. Jordanien war ein Gründungsmitglied der Arabischen Liga 1945. Insgesamt waren das 7 Nationen. Und werden sehen, in diesem Text werden alle Gründer erwähnt, angedeutet. Heute sind es über 20 Nationen, ja? Gehen wir weiter. Die Zelte Edoms und die Ismailiter. Nun, die Ismailiter sind arabische Stämme, die man in der Antike auf der saudischen Halbinsel finden konnte. Und darum hat Muhammad sich ja auch als Ismailiter gesehen. Saudi-Arabien ist auch ein Gründungsmitglied der Liga. Dann haben wir in Vers 7 die Ausdrücke Gebal und Tyrus. Tyrus ist eine bekannte Stadt im Südlibanon. Gebal, arabisch weich, mit weichem G, Jibel, das ist eine Stadt im Norden Libanons. Diese zwei Namen weisen auf den Libanon hin, der auch Gründungsmitglied der Liga war. Dann in Vers 6 werden die Hageriter erwähnt. Das war ein antikes Volk, das im Süden des heutigen Syrien gesiedelt hat und auch noch auf jordanischer Seite. Also dieser Begriff weist auf das Gebiet des heutigen Syrien hin. Syrien ist auch ein Gründungsmitglied. Amalek wird in Vers 7 erwähnt. Amalek war ein Volk, das findet man schon in der Bibel, 2. Mose 17, das den Israeliten begegnete nach dem Auszug aus Ägypten in der Sinai-Halbinsel. Nun, die Sinai-Halbinsel gehört zu Ägypten und so weist Amalek hin auf das Gebiet des heutigen Ägypten. Ägypten war auch ein Gründungsmitglied. Vers 8 spricht über Assur, Assyrien. Das war ein altes, antikes Reich und auch Volk im heutigen Nordirak. Der Irak war auch Gründungsmitglied. Und schließlich, in Vers 7 wird Philistäa genannt. Das ist das Land der Philister. In der Bibel war immer das Gebiet des heutigen Gazastreifens und darum herum das traditionelle Land der Philister. Übrigens, im Arabischen macht man nicht den Ausdruck, den Unterschied wie auf Deutsch zwischen Palästinenser und Philister. Es gibt nur ein Wort. Philistini. Das ist in der Bibel der Philister und in der modernen Sprache der Palästinenser. Also diese Liga wurde für die Palästinenser gegründet. Damit haben wir alle 7 Gründungsmitglieder. Denn in Verbindung mit den Ismailiten muss ich noch erwähnen, Jemen, auch auf der saudischen Halbinsel, war auch mit ein Gründungsmitglied, zusammen mit Saudi-Arabien. Ja, und eben von daher kamen diese 3 Ausrottungsversuche Israels 1948-49, Unabhängigkeitskrieg, 1967, 6-Tage-Krieg, 1973, Yom Kippur-Krieg. Sie sehen, jedes Wort ist einfach akkurat, genau, exakt erfüllt worden. Aber aus diesen über 175 Punkten wollen wir noch einen 6. Punkt auswählen, nicht wahr? Revolutionen. Der Herr Jesus sagt in Markus 13, Vers 8, im Blick auf die Endzeit, und es werden Hungersnöte und Aufstände sein. Dies sind die Anfänge der Geburtswehen. Lukas 21, 9 in der Parallelstelle, wenn ihr aber von Kriegen und Revolutionen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen, aber das Ende ist nicht sogleich. Interessant ist der Ausdruck in Markus 13, 8, dies sind die Anfänge der Geburtswehen. Nicht wahr? Sie wissen ja, dass Geburtswehen nicht einmal kommen und dann ist das Baby da, sondern Geburtswehen wiederholen sich, zyklisch. Also diese Zeichen sind nicht Dinge, die einmal geschehen, so ein bisschen Revolution und dann ist vorbei, sondern das sind Dinge, die zyklisch jetzt diese Endzeit charakterisieren sollen. Und ich kann Ihnen sagen, ist ja so schön, manchmal Leute, die skeptisch sind gegenüber der Bibel und biblischer Prophetie, wenn sie hören, die Bibel sagt, in der Endzeit werden Revolutionen geschehen. Ach, sagen sie, Revolutionen hat es doch schon immer gegeben. Ah, dann freue ich mich, wenn jemand das so sagt. Wann? Ja, französische Revolution, oder? The Glorious Revolution in England. Ja, was haben wir noch in der Schule gelernt? Ja, aber schauen Sie, wenn die Bibel sagt Revolution, dann will das schon etwas bedeuten. Hier haben Sie eine Übersicht mit 50 Revolutionen, seit die Juden begonnen haben zurückzukehren, 1882 bis heute 2012. Sie müssen eben jetzt nicht nur die arabische Welt in Aufruhr heute gerade sehen. Sie müssen den Zusammenhang, die großen Bögen der Prophetie sehen und auch die Endzeit eben als Einheit von bis heute 130 Jahren. Nämlich, die Juden begannen zurückzukehren in ihr Land aus Russland, 1882, 83, 84 und so weiter. Und dann kam die philippinische Revolution, 1896 bis 98. Dann kam die konstitutionelle Revolution im Iran, 1905 bis 11. Die russische Revolution, 1905. Dann die jungtürkische Revolution im Osmanischen Reich, 1908. Beachten Sie, da wo die Juden herkamen, russische Revolution, da wo die Juden hingingen, ins Osmanische Reich. Da gehörte Palästina dazu. Revolution, dann die mexikanische Revolution 1910 und Folgejahre, eine schreckliche Revolution, die das Land erschüttert hat über Jahre hinweg. Dann die chinesische Revolution, die Xinhai-Revolution 1911 und 1912. Dann wieder im biblischen Raum die arabische Revolte 1916 bis 18 im Ersten Weltkrieg. Aber gleichzeitig in Russland die Februarrevolution 1917. Das war die bürgerliche Revolution. Und da kam Lenin aus der Schweiz über die Deutsche Bahn durch Kriegsgebiet nach St. Petersburg und dann hat er die Massen der Straßen aufgeheizt, um jetzt die sozialistische, die kommunistische Revolution durchzuführen. Dann kam es zur Oktoberrevolution, die die ganze Sowjetunion dann gebracht hat, mit all den Folgen für die Weltgeschichte. Blut und Tränen. Dann die Novemberrevolution in Deutschland 1918, 19. Und das Ende des Königtums, die Asternrevolution 1918 in Ungarn, die Libertäre Revolution in Spanien 1936 bis 39, der große arabische Aufstand 36 bis 39, das war ganz schlimm. Da kam England als Besatzungsmacht in Palästina unter Druck. die Augustrevolution in Vietnam 1945, die kubanische Revolution 1956 bis 1959, der ungarische Volksaufstand 1956, die Kulturrevolution der Volksrepublik China unter Mao, wo unzählige Menschen ums Leben kamen 1966 bis 1976, die Nelkenrevolution in Portugal, die Revolution in Laos, die nicaraguanische Revolution 1979, die islamische Revolution im Iran 1979, der Volksaufstand der Palästinenser Intifada I in Israel 1987 bis 1993, die rumänische Revolution gegen Ceausescu, die Revolution in Bulgarien 1989, die Samtene Revolution in der Tschechoslowakei, die friedliche Revolution in der DDR 89-90, die singende Revolution im Baltikum, Estland, Lettland und Litauen, die bolivarische Revolution in Venezuela seit 1999, die Intifada II, palästinensischer Aufstand, Volksaufstand 2001 bis 2005, die Rosenrevolution in Georgien, die Orangene Revolution in der Ukraine, die Tulpenrevolution in Kirgisistan, die Zedernrevolution in Libanon 2005 und dann die Jasminrevolution in Tunesien 2010. Und 11. Die Revolution in Ägypten, Revolution und Bürgerkrieg in Libyen, Revolte in Algerien, Bahrain, Syrien, Irak, Oman, Jemen, Iran, Djibouti, Kuwait, Libanon, Mauretanien, Marokko, Saudi-Arabien, Westsahara, Sudan. Also, da haben wir 50 Revolutionen. Zeigen Sie mir in der Weltgeschichte eine Parallele. Das ist grandios. Und so geht das weiter mit diesen über 175 Prophezeiungen. Also wir leben in der Endzeit und was wir sehen, eben dieser Aufruhr in der arabischen Welt, hängt mit der Endzeit zusammen. Aber nicht so ein bisschen isoliert. Eben, man muss die großen Zusammenhänge sehen im Zusammenhang mit Revolutionen. Nun, wir kennen das prophetische Schema jetzt mit den zwei Erscheinungen von Jesus Christus. Anfangszeit und Endzeit. Die Endzeit, sehen wir, ist eine Periode von bereits 130 Jahren, in denen die Juden zurückkehren aus aller Welt und diese grünen Striche zeugen all diese Prophezeiungen, die sich über Endzeit heute schon erfüllt haben. Und am Schluss, Jesus Christus wird bald kommen. Jetzt zeige ich Ihnen aber etwas aus der Zukunft. Jetzt gehen wir über 2012 hinaus. Der prophetische Plan der letzten 7 Jahre, bevor Jesus Christus als König der Welt kommen wird. Das nächste Ereignis, das Christen erwarten, das ist die Entrückung der Gemeinde. Das könnte jeden Tag stattfinden. Und eben die sichtbare Wiederkunft von Jesus Christus, mindestens 7 Jahre danach, als König der Welt. Und dazwischen liegt eine besondere Epoche, über die die Bibel ganz speziell spricht, von 7 Jahren. Es handelt sich um die 70. Jahrwoche des Propheten Daniel. Eine Jahrwoche, das ist eine Epoche von nicht 7 Tagen, sondern 7 Jahren. Und diese 7 Jahre sind zweigeteilt. Eine erste Hälfte und eine zweite Hälfte. Ist ganz logisch, ja. Aber die zweite Hälfte, die ist ganz, ganz, ganz besonders schlimm. Der Jesus nennt das die große Drangsal, die so schlimm sein wird, dass die Menschheit an den Rand der Selbstvernichtung kommt. Matthäus 24. Und wenn diese Zeit nicht von Gott verkürzt werden würde auf 3,5 Jahren, würde die Menschheit ausgerottet werden. Aber Jesus Christus kommt und wird das verhindern. Also nach der Entrückung der Gemeinde, ein Familiengeheimnis für alle, die dazugehören. Dann kommt eine Übergangszeit von der Länge X. Und dann kommen 3,5 Jahre und nochmals 3,5 Jahre. Denn diese 70. Jahrwoche, die muss nicht zwingend am Tag der Entrückung stattfinden, sondern nach Daniel 9, wenn Europa einen Bund schließt mit Israel für 7 Jahre. Ein Sicherheitsbündnis. Aber genau in der Mitte dieser 7 Jahren wird der Antichrist den jüdischen Tempel in Jerusalem entweihen. Er wird ein Götzenbild aufstellen, Matthäus 24, 15, und er selber wird sich in den Tempel setzen und diesen Tempel der Juden verunreinigen, entweihen. Jetzt habe ich einen Begriff benutzt, ohne ihn zu erklären. Der Antichrist. Das ist der schlimmste falsche Messias, der aus dem Judentum aufstehen wird. Der größte Verführer, nicht nur von Juden, sondern, kann man sagen, von der ganzen Welt. Oder weltweit. In der Vergangenheit sind im Judentum in den letzten 2000 Jahren über 50 falsche Messias gekommen. Aber der schlimmste kommt noch. Das ist der Antichrist. Antichrist bedeutet im Griechischen der, welcher gegen den Christus ist. Christus ist griechisch für Messias. Aber Antichrist kann im Griechischen auch bedeuten der, welcher sich an die Stelle des Christus, des Messias setzt. In 1. Johannes 2, Vers 18 lesen wir in der Bibel, Kindlein, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. Das ist eine ganz bestimmte Person. Der Herr Jesus sagte den jüdischen Führer damals vor 2000 Jahren, Johannes 5, 43, ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Darum ist es gefährlich als Jude, wenn man Jesus als Messias ablehnt, dann wird man offen für einen falschen Messias. Ja, hier machen wir jetzt einen musikalischen Unterbruch. Ich spiele ein Präludium in C-Moll von Johann Sebastian Bach.